D-Radio Wissen 100.
Interlaken, Schweiz.
Hallo.
Im Grunde bin ich für Erich von Däniken ja auch so etwas wie ein Außerirdischer. Eintritt in den Däniken-Kosmos. Eine ganz eigene Welt, in der viele Fragen bereits beantwortet sind und Rätsel gelöst.
Warte, ich muss langsam aufstehen, ich habe im Moment gerade einen Knieschaden. Oh, das löst sich wieder.
Was, wenn Däniken zuerst wissen will, wie fest mein Glauben ist? Wie stark ich selbst mit Außerirdischen rechne? Mein Glück, er tut's nicht.
Eistee, Zero, Fanta Zero und sonst nichts.
Ah, danke, ein Wasser. Und am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, wie überzeugt ich bin. Denn Däniken ist dermaßen überzeugt, das reicht locker für uns beide.
Im Jahr 2014 bin ich 100% überzeugt, wir sind mal von Außerirdischen besucht worden.
Däniken ist vieles, aber in jedem Fall eine Person der Zeitgeschichte. Wer die späten 60er miterlebt hat, was von der New Age-Bewegung mitbekommen hat, der kennt ihn sicher. Wer die Serie Stargate oder den Ridley Scott-Film Prometheus kennt, der ist eigentlich schon mit einem Fuß in der Däniken-Vorstellungswelt. Hier geht es immer um den Einfluss von Außerirdischen auf unser Leben. Und keine Frage, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Auf Däniken haben sie riesigen Einfluss. Däniken führt mich in einen Raum, der voll ist mit großen Archivschubladen. Zieht eine nach der anderen auf und zwischendurch checkt er aufmerksam meinen Gesichtsausdruck.
Das sind 200.000 Bilder. Die sind alle elektronisch registriert heute.
In den Schubladen? Tausende Detailaufnahmen und Luftbilder von einer Wüstenebene in Peru.
Wenn wir über Nazca reden, ich habe Archäologen hier, die haben keine Ahnung von Nazca. Sie schreiben drüber. Ich habe 5.000 Bilder. Was? Das kann doch nicht die Nazca sein. Das ist alles in Nazca.
Nazca. Das ist so etwas wie Erich von Dänikens Homebase. Nazca hat seine Begeisterung geweckt. Dahin ist er immer wieder zurückgekehrt. Als in den 1920er Jahren zum ersten Mal Menschen über das Gebiet fliegen, sehen sie riesige Formen und Linien, sogenannte Geoglyphen, also Strukturen auf dem Boden, die vor allem aus der Luft erkennbar werden. Ein 110 Meter großer Affe ist dabei, ein paar Hände, ein Papagei, ein Kolibri und ein Männchen, genannt der Astronaut. Auch dabei eine riesige trapezförmig abgekratzte Fläche. All das gigantisch. Das Alter der Geoglyphen wird auf 200 bis 600 Jahre vor Christus geschätzt. Seit ihrer Entdeckung rätseln Forscher über den Sinn der Linien. Warum sollten sich indigene Völker mit riesigen Bildern abmühen, die am besten von oben anzusehen sind? Ethnologen und Anthropologen würden jetzt nach dem Naheliegenden suchen. Däniken aber mag das weit Entfernte. Vielleicht sind die Figuren und Formen ja für Außerirdische. In seinem Buch Erinnerungen an die Zukunft schreibt er, uns vermittelt die 60 Kilometer lange Ebene von Nazca aus der Luft betrachtet eindeutig die Idee eines Flugplatzes. Das ist die trapezförmig abgeschabte Fläche. Und in seinem Buch Zurück zu den Sternen heißt es, in der Nähe des heutigen Städtchens Nazca landeten fremde Intelligenzen und errichteten einen improvisierten Flugplatz. Däniken ist sicher, hier stimmt was nicht. Und wenn etwas nicht stimmt, dann könnte es ja mit Außerirdischen zu tun haben. Als er damals von Wissenschaftlern hört, die dort Bodenuntersuchungen machen wollen, nimmt er Kontakt auf. Er habe ein paar Fragen und würde die Forscher gerne bitten, für ihn nach ein paar bestimmten Dingen zu suchen.
Ich hatte gefragt, gibt es irgendwas auf dieser Ebene von Nazca, was nicht dahin gehört? Ein Mineral, was weiß ich, ein Erz? Die fanden an zwei Stellen auch da vorne Ansammlungen von Arsen. Das Zeug ist hochgiftig, in absoluten Konzentrationen. Gott sei Dank klettert da niemand drauf, der wäre tot. Kürzlich haben sie wieder neue Linien festgestellt in Nazca. Wunderbar, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, gebe ich ihn gleich mit.
Für Däniken sind die Linien von Nazca ohne außerirdischen Anteil nicht zu erklären. Die trapezförmige Abschürfung auf dem Boden, was soll das sonst sein? Andere, die immer wieder Unstimmigkeiten in seinen Thesen suchen oder sorgfältiger bei den Indizien bleiben, für ihn alles Erbsenzähler oder Teil einer großen Verschwörung.
Im Fernsehsendungen sehen Sie nie solche Bilder, nie.
Aber warum kriege ich die denn im Fernsehsendungen nicht zu sehen?
Weil Leute wie Sie, die intelligent sind, plötzlich sagen, aha, da stimmt doch etwas nicht. Konnte aha, das sind fünf sogenannte Was bist das hintereinander. Vorne Abstufungen. Die schaffst du nicht doch wegkratzen, das Material an der Oberfläche. Das ist alles so ein Blödsinn, sage ich dir.
um Däniken zu verstehen und um jetzt wenigstens die Chance darauf zu haben, zum Believer zu werden, zu jemandem, der an die Präastronautik glaubt, muss das ein wenig wirken. Peru, die Anden, eine Landebahn für UFOs. Natürlich reicht das alles nicht als Beweis, also holt Däniken einfach die nächste Geschichte hervor. Einfach zum nächsten Mysterium wechseln. Ein Kontinent weiter, und zwar ins zentralafrikanische Mali, zum Stamm der Dogon. Ich würde es ja hier kurz selbst erklären, aber wenn Erich von Däniken es macht, wird daraus eine echte Erzählung.
Diese Dogon in der heutigen Republik Mali sind ethnologisch sehr gründlich erforscht. Die ersten Ethnologen stellten schon zu Beginn der 50er Jahre fest, dass diese Dogon in Mali alle 50 Jahre ein Riesenfest feiern. Das Fest dauert über einen Monat lang. Und dann haben die Ethnologen natürlich gestutzt und gesagt, Moment mal, alle 50 Jahre? Das ist ja ein unmöglicher Rhythmus. Es wird ja nicht jeder von euch im Stamm 50-jährig. Da kann es ja passieren, dass einer lebt und nie zu diesem riesigen Fest kommt. Und dann haben die Stammesältesten den Ethnologen Felszeichnungen gezeigt. Unter anderem so eine Art Ellipse, sieht aus wie ein länglich gezogener Kartoffel, mit verschiedenen Zeichen drin, ich muss es jetzt konzentriert machen. Unten rechts war ein dicker Stern mit Strahlen eingezeichnet. Und die Stammesältesten sagten den Ethnologen, dieser Stern da unten in der Ellipse entspreche jenem dort oben am Firmament. Und sie zeigten auf unseren Sirius, das ist der hellste Stern am Nordhimmel. Und die Ellipse um diesen Sirius herum sei die Umlaufbahn eines unsichtbaren Sterns. Der unsichtbare Stern sei so klein, dass kein Mensch der Erde ihn sehen könne. Er sei so schwer, dass alle Männer der Erde eine Tasse Material nicht hochheben könnten und so weiter, noch viele Kleinigkeiten. Und diese Umlaufbahn des unsichtbaren Sterns sei der Grund für ihr Fest alle 50 Jahre, weil der Unsichtbare alle 50 Jahre mal um den Sirius rumläuft. Jetzt hackten natürlich die Ethnologen ein und sagen, Moment mal, wenn der Stern unsichtbar ist, woher wollt ihr ihn wissen? Gibt's ja gar nicht, den könnt ihr ja gar nicht sehen. Ja, wir können ihn nicht sehen, niemand kann ihn sehen, aber ein Gott, der vor vielen, vielen Generationen unsere Vorfahren besuchte, der hieß Nomo, hat das unseren Vorfahren erklärt und hat uns aufgetragen, wir sollen alle 50 Jahre das Fest feiern, damit es nicht vergessen geht. Die moderne Astronomie, die kennt den hellen Sirius und weiß, dass um diesen Sirius herum ein sogenannter weißer Zwerg läuft. Der weiße Zwerg, den sieht man nicht, sie brauchen ein 5-Meter-Teleskop, um das Ding auch nur zu ahnen. Und weiße Zwerge sind Neutronensterne, also extrem schwer, massereich. Alle diese Angaben können die Schwarzen nicht herausgefunden haben. Da helfen mir keine Drogen und keine Naturreligionen und gar nichts dabei. Und irgendeiner will es ihnen gesagt haben. Und der eine hieß Nomo, sei von den Sternen gekommen.
Nazca, die Dogon. Für Erich von Däniken gibt's keinen Zweifel. Die Außerirdischen waren hier. Die Spuren sind ja überall. Und bei aller extraterrestrischen Genialität, sie haben sie schlecht verwischt. Die Linien von Nazca und das Geheimwissen der Dogon, die Grabplatte von Palenque, auf der ein Astronaut abgebildet sein soll, und selbst die Berichte des Propheten Hesekiel. Nach Meinung der Präastronautik-Befürworter alles Indizien für die eine Tatsache. Sie waren hier. Und wenn Däniken darüber spricht und du die Augen schließt, dann fühlt es sich an, als wärst du gerade mittendrin, statt nur dabei.
Vor vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, dass unsere Vorfahren noch Steinzeitleute waren, da landete tatsächlich mal so ein außerirdisches Zubringer-Raumschiff. Im Orbit muss irgendein Mutterraumschiff geschwebt sein. Und da stiegen Wissenschaftler aus diesem Ding, die sie vermutlich so benommen haben, wie heute sich Ethnologen benehmen würden. Sie haben ein paar Stämme studiert. Aber unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, die begriffen nichts. Und sie glaubten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Das ist alles Unsinn. Aber in der Mythologie, in der Legende, in den alten Religionen werden diese Götter beschrieben. Nehmen wir mal an, es wäre so. Für eine Minute zu meinen Gunsten.
Im Moment, das waren ja bis hierhin schon 10 Minuten.
Ich persönlich glaube nicht an Außerirdische. Ich weiß, dass es sie gibt.
Okay, mal angenommen, das ist so. Dann brauchen wir jetzt aber ein paar Tipps für diejenigen, die noch Probleme haben mit der These von den Astronautengöttern. Tipps für alle die, denen das jetzt gedanklich Zerrungen verursacht. Für alle die haben wir jetzt ein paar Tipps, damit der Glaube auch richtig sitzt. Damit das funktioniert. Präastronautik-Aufwärmübungen. Das Däniken-Programm. starten wir mit der ersten und vielleicht wichtigsten Übung. Zurückweisen von anderen, weniger fantastischen und dafür wissenschaftlicheren Theorien und Thesen. 2009 hat der peruanische Archäologe Johnny Islas in Nazca geforscht. Er hat mit Hilfe einer Computersimulation eine schlüssige These erstellt. Die Nazca-Linien haben als Prozessionswege für Großveranstaltungen gedient. 2 Jahre vorher war der Archäologe Markus Reindl dort. Er hat Bohrkerne gezogen und diese nach Pollen untersucht. Mit Hilfe der Pollen schließt er auf eine Klimaveränderung für die Zeit ihrer Entstehung. Nazca liegt in einer Übergangszone zwischen fruchtbarem und trockenem Bereich. Beide Hypothesen passen ganz gut zusammen. Prozessionswege eines kultischen Ortes, der dazu diente, für Fruchtbarkeit und Regen zu bitten. Indem die Menschen schwarze Steine an die Seite legten, wurden die darunterliegenden hellen Bodenschichten sichtbar. Das ist nachvollziehbar, aber für viele nicht ganz so aufregend wie das, was Däniken glaubt. Wer Forschungsergebnisse wie diese nicht sauber ignoriert, der hat hinterher ein Problem mit dem Astronautenglauben. Däniken schaltet in so einem Fall einfach auf stur.
Ich bin Erich von Däniken, ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich und die anderen können mich.
Einer von denen, die Erich von Däniken kennen und auch können, ist Markus Pössl.
Ich habe gleich von Anfang an den Rekordclub gedrückt. Es sieht von der Lautstärkregelung alles gut aus.
Pössl ist Astronom und hat sich mit Däniken beschäftigt und mit dessen Vorgehensweise. Schließlich ging er der fantastischen Dogon-Geschichte nach, wollte mehr über deren mystisches Wissen und über unsichtbare Sterne wissen und zeigt uns indirekt die 2. wichtige Fähigkeit, um ein ordentlicher Däniken-Follower zu werden. Nämlich Unschärfetoleranz oder auch mal 10 Grade sein lassen.
Insofern, ich habe erstmal alles, was da stand, so aufgenommen, wie es war. Und habe erst eben bei den Büchern von Däniken und ähnlichen Autoren dann gedacht, nee.
Pössl recherchiert zu Dänikens Thesen und unter anderem zu den Dogon und schreibt ein Buch. Fantastische Wissenschaft. Er schaut sich genauer an, wie der Ethnologe Marcel Griol, auf den Däniken sich immer wieder stützt, damals vorgegangen ist. Er findet heraus, dass Griol und seine Kollegen in den 50ern die Dogons studiert haben und selbst Sternkarten im Gepäck hatten. Sternkarten, die die Dogon möglicherweise zu sehen bekommen haben. Je mehr der Ethnologe Griol also mitbringt, desto schwieriger lässt sich im Nachhinein sagen, wie viel war ursprüngliches Dogon-Wissen und was haben die Dogon alles durch die Ethnologen erfahren. Däniken glaubt Griol, aber vielleicht hat Griol unsauber gearbeitet.
Das geht hin bis zu so konkreten Fehlern, wie das dann immer, dass dann viel daraus gemacht wurde, dass die Dogon eben ein Fest feiern, dessen Rhythmus alle 50 Jahre der Umlaufzeit dieses Sirius B, den die Astronomen ja kennen, entspricht. Und wenn man genauer nachguckt, dann sieht man, dass das in Wirklichkeit 60 Jahre waren.
Aber wenn die Zahlen nicht übereinstimmen, ist es dann nicht viel wahrscheinlicher, dass die Hypothese widerlegt ist? Däniken sieht das als Präastronautiker natürlich anders. Schwächelt die Hypothese, dann gilt: flexibel bleiben, umschwenken und nachlegen.
Denn die Dogon, es geht nicht nur um Sirius B. Die Dogon kennen noch 2 andere Sterne im Sirius-System. In der Astronomie nennt man sie heute Sirius C und CD. Wussten die Dogon alle schon. Selbst wenn es Sirius B-Sache sich irgendwie verlaufen würde.
Einmal treffen sich die beiden nach einer Talkshow und kommen ins Gespräch.
Wer ist das?
Markus Pössl.
Kenne ich den überhaupt?
Wäre schön. Immerhin hat Pössl über Dänikens Dogon-Forschung publiziert.
Zu vielen Themen, die er anspricht, hatte ich halt viel recherchiert. Und immer wenn ich dann einen Einwand hatte und gesagt hatte, nee, aber das kann so nicht stimmen, dann ist er überhaupt nicht darauf eingegangen, sondern war gleich beim nächsten Thema und hat einen riesigen Fundus an Themen, hat immer wieder neue angeschnitten und war überhaupt nicht festzunageln. Also das ist so meine persönliche Däniken-Erfahrung gewesen.
Markus Pössl, das ist mal klar, kommt da nicht ran. An die nötige Präastronautik-Dehnbarkeit. Was ihm fehlt, ist diese Fähigkeit, auch bei großen Widersprüchen in der Sache millimetergenau auf Kurs zu bleiben. So wie Däniken eben.
Man kann es nicht ändern. Wie gesagt, als junger Mann ist man spontan, man ist rechthaberisch, man ist doch nicht selbstkritisch genug, selbstverständlich. Man glaubt auch jeden Mist sofort, macht entsprechend Fehler und die Fehler tauchen auch in den Büchern auf.
Fehler, das sind für ihn die Klopper, die wirklich nicht mehr gerade zu biegen sind. Sein wohl berühmtestes Beispiel dafür? Eine Metallsäule in einem Tempelhof in Delhi. Die Säule, glaubt Däniken damals, sei aus einem Material, von dem er sich sicher ist, das ist nicht von dieser Welt.
Und damals, ich war übrigens dort, die Säule rostet nicht. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die Säule verehrt. Und da habe ich frisch drauf losspekuliert. Vermutlich haben Außerirdische diese Säule hingepflanzt, mit Absicht, dass sie nicht rostet, damit die Menschen der Zukunft sich anfangen, Gedanken zu machen.
Und zumindest bei Erich von Däniken hat das mit den Gedanken funktioniert. Und alle, deren Glaube an Astronautengötter noch nicht so gefestigt ist, bitte mal kurz die Ohren zu halten.
Inzwischen rostet das Miststück.
Was aber im Grunde nicht weiter schlimm ist. Wer wie Däniken Riesenvermutungen in Serie produziert, den kann ja so eine einzelne Metallsäule nicht umhauen. Wer hier aussteigt, dem fehlt dieser Astro-Enthusiasmus zusammen mit einem Faible für Supervermutungen, für die großen Hypothesenwürfe.
Seine Bücher sind faszinierend gewesen.
Harald Lesch, Astrophysiker und Naturphilosoph. Vom Typ her ungefähr so begeisterungsfähig wie Däniken.
Ich habe die als Jugendlicher gelesen. Wir haben Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel in unserem Konfirmandensaal abends darüber, was könnte denn an den Thesen von Erich von Däniken dran sein. Der hat uns inspiriert.
Dass da einer wie Däniken kommt und einfach behauptet, dass das, was die Menschheit in Gänze glaubt, völliger Quatsch ist. Das hat ihn elektrisiert. Das erwartbare Belegen. Kleine Hypothesen mühsam falsifizieren. Das, was die anderen Forscher so tun, für Däniken ist das alles viel zu langweilig.
Nämlich sich zu erkundigen, welche Bearbeitungstechnologien in welcher Zeit gab es denn? Oder wenn es noch keine gab, gab es Hinweise auf solche Bearbeitungstechniken? Oder wenn es noch schlimmer wird, gab es Hinweise auf Hinweise? Also das ist ja der normale wissenschaftliche Akt, würde ja diese maximale Hypothese. Und das ist das, was ich ihm vorwerfe. Warum, Herr von Däniken, haben Sie immer mit der maximalen Hypothese gearbeitet? Die maximale Hypothese, nämlich, dass wir es mit einer außerirdischen Ursache zu tun haben, die dann diese entsprechenden Wirkungen erzeugt hat.
Damals in den 1960er und 70er Jahren herrschte eine riesen Raumfahrt-Euphorie. Gute Zeiten für fantastische Thesen und Typen wie Däniken. Heute ist ja eigentlich wieder vieles möglich. Auf die komplexen Fragen unseres Zusammenlebens geben uns ja gerade Populisten die einfachen Antworten. Sie vernachlässigen Fakten und gehen schnell zur Maximalhypothese. Plus ein wenig Verschwörungstheorie. Hier kannst du eigentlich im Alltag super üben, was für den Präastronautik-Glauben nötig ist.
Außerirdische Dinge sind, also das ist wirklich die allerletzte Hypothese, die wir normalerweise in Anrechnung bringen. Aber von Däniken führt sie sofort aus. Und in diesem Sinne ist er jemand, der also auf einem ganz kurzen Dienstweg sozusagen durch die Hypothesenlandschaft reist und dann für sich eben nur diese eine Hypothese immer zulässt.
Vielleicht zum Schluss was zu Dänikens Ehrenrettung. Er hat einige Fehler gemacht, aber die auch eingestanden und ist fast immer höflich und sympathisch, auch wenn er ins Sperrfeuer gerät. Diese Gelassenheit, dieses rhetorische Talent und diese unerschütterliche Hartnäckigkeit, das sind vielleicht seine wichtigsten Eigenschaften. Und ehrlich gesagt, am Ende wäre ich gar nicht so erstaunt, wenn rauskäme, dass dieser Däniken gar nicht von dieser Welt ist.
D-Radio Wissen 100.